Letzte Woche haben wir uns auseinandergesetzt mit diesem Abschnitt, der erklärte, was der Abraham und die Sarah so gemacht haben, dass man über sie sagen kann, ve'etan nefesh asher asu b'charan. Wir haben erklärt, was es heißt, die Seele, die sie gemacht haben in Charan. Und wir haben das auf zwei Arten erklärt. Eine einfache Erklärung, die auch von Rashi erwähnt wird, nämlich, was sie verdient haben und mit diesem Geld Diener gekauft haben, wie es damals üblich war. Und eine andere Erklärung im Midrash, der Staat von Diener, Knechte spricht, sagt, das sind Leute, die von Avram und Sarah zu Monotheisten gemacht wurden. Das war letzte Woche. Und jetzt möchten wir schließen. Das fängt an, ein paar Worte vor, was Sie hier im Gedruckten haben. Also ich bitte um Verständnis, dass ich ein bisschen auswendig erkläre. Vayatek misham hahara mikedem levet el. Jetzt sind wir schon ein bisschen, wir sind schon im Land. Ja? Wir sind nicht mehr in Charan. Und er ging von dort, ich bringe den, wenn Sie das Kumasch sehen, ist natürlich Kumasch.
Wo hatten wir? Rechte Seite oben.
Ja, wir sind noch nicht dort oben. Nein. Haben Sie nur ein ganz klein bisschen Geduld. Hier nehmen Sie hier einen Kumasch.
Und alles geht jetzt bloß in den Fall.
Auf Seite 21 des ersten Buch Mosche, ich lese in der deutschen Übersetzung, und der Ewige sprach zu Avram, ziehe hinweg aus deinem Lande, von deiner Verwandtschaft und aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volke machen, dich segnen und deinen Namen groß werden lassen. Und du selbst sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, dem will ich fluchen, und durch dich sollen alle Geschlechter des Erdbodens gesegnet werden. Da zog Avram hinweg, wie der Ewige zu ihm gesprochen, und mit ihm zog Lot. Avram war 75 Jahre alt, als er Charan verließ. Und Avram nahm seine Frau Sarai, seines Bruders Sohn Lot, und all ihre Habe, die sie gewonnen, und die Seelen, die sie in Charan erworben oder nach der Erklärung des Midrasch gemacht. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu wandern, und sie erreichten das Land Kanaan. Bisher alles Versen, die wir in den letzten Wochen im Midrasch sehr ausführlich erforscht haben. Wir haben anhand von Geschichten, Allegorien, und sehr genaue Leseweisen, eine Exegese vorgestellt vom Midrash. Für bestimmte Punkte gab es sogar mehrere Erklärungen. Und jetzt sind wir so weit, also denken Sie bitte nicht, dass zum ganzen Wochenabschnitt es so gedächt ist. Ich habe mal ein Werk gesehen, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, in Hebräisch, eine Art Enzyklopädie. Der hatte 12 Bände zu Aleph geschrieben. Dann kam er zu Bet, und zu Bet hat er nur 2 Bände geschrieben. Was ist geschehen? Er hatte so vieles unter dem Aleph untergebracht, weil man mit der richtigen Konjugation ja alles mit einem anderen Buchstabe mal anfangen kann, dass er nur mit der Buchstabe Aleph schon einen sehr wesentlichen Teil der Enzyklopädie abgedeckt hatte. Und deshalb, wenn er zu Bet gekommen ist, hat er nur 20% des Materials übergehabt im Vergleich mit Aleph. Das gleiche ein bisschen im Midrash, es ist so ein bisschen natürlich am Anfang des Wochenabschnittes oder Anfang eines thematischen Abschnittes gibt es viel mehr, das geschrieben ist, als Einführung zu diesem Abschnitt, als später in dem Abschnitt. Im Jedenfalls, wir sind hier, sie sind in das Land Kanaan eingewandert und sie erreichten das Land der Kanaan, wir sind beim 6. Vers. Und Abraham zog durch das Land bis in die Gegend von Schrem. Bis zum Eichenhain Moreh, bis zu Elon Moreh. Und die Kananiter waren damals schon im Lande. Auch das haben wir schon erklärt im Midrash. Da erschien der Ewige dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen werde ich dies Land geben. Da baute er dort einen Altar dem Ewigen, der ihm erschienen war. Das war... Danke, das war bei Schrem. Hat er einen Altar gebaut. Von da rückte er weiter vor ins Gebirge östlich von Bethel. Das heißt, er kam ja vom Norden. Haran ist weit nördlich von Israel. Er kam von Norden und so reiste er durch Schrem. In Schrem hat er einen Altar gebaut und dann von dort reist er weiter südlich und er kommt dann östlich von Bethel. Ja? Östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Ewigen einen Altar und verkündete den Namen des Ewigen. Das ist die Stelle, auf der wir uns jetzt stützen in diesem Abschnitt im Midrasch. Ve'atek mishamahara, er zog weg von dort, von Schrem, Richtung des Gebirges, mikedem lebetel, östlich von Bethel. Sagt der Midrasch etwas sehr Interessantes. Lesheavar, in der Vergangenheit, hieß es, das ist noch immer nicht hier, man muss noch warten. Ja? Lesheavar, in der Vergangenheit, hieß es Bethel. Ja? Das heißt, Bethel heißt das Haus Gottes. Da warten wir. Ve'achshav und jetzt. Inikret Beit Aven. Jetzt heißt es Haus des Unrechtes. Starke Aussage. So steht im Midrasch. Der Midrasch sagt, jenes Ort ist nicht mehr Beit El, sondern heute nennt man es Beit Aven. Oder mindestens, ja, heute nennt man es Beit Aven. Amar Rabbi Elazar. Und jetzt kommen wir zum Text, den Sie hier auf der Fotokopie haben. Ja, Amar Rabbi Elazar. Lo Sachta, ganz, ganz oben. Ich sage noch erst die zwei. Lo Sachta, jetzt was geschrieben ist. Lehikraot. Ja. Beit Ha'amad. Ja. Es ist nicht... Sie hatte das Verdienste nicht, es ist nicht dazu gekommen, um zu heißen, gutes Haus. Ja? Und deshalb, Arei Nikret Beit Ha'amal. Das ist ein Wortspiel natürlich. Amal ist, wie heißt das, Mühe. Ja? Es bringt Mühe oder Enttäuschung sogar. Ja? Und hier haben wir als also fast ähnliches Wort, Amal, haben wir Amad.
Beit Amad.
Ja, Beit Amad. Beit Amad wäre dann das gute Haus und stattdem ist es jetzt Beit Ha'amal. Und jetzt, damit man verstehen soll, was das heißen soll, sagt der Taman dort, Karien lepeula tava nennt man eine gute Tat, Amida, ja, etwas Stehendes, ule Aron shel memeraglaim Amila. Ja, sagte, in einer der Dialekten, ganz besonders Taman heißt in Israel, ist es üblich in der Umgangssprache, dass man einen guten Tat Amad nennt, etwas, das steht, ja, und etwas, und ein Urinoir nennt man Amaila, ja. Das heißt eigentlich auch von Amal, weil es mühsam ist, es ist nicht wohlriechend. Das heißt eigentlich, es wird erklärt, warum dieses Wortspiel von Rabbi Elazar. Rabbi Elazar selber war ein Amora. Ein Amora, das heißt, von den Leuten, die nach der Mischne gelebt haben. Er war ein Amora aus Eretz Israel. Ja, bitte.
Wäre dann Bender
und der Name so häufig vor ist, ist übrigens mein Lieblingsvorname. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich so hingezogen. Und es gibt immer wieder diese Rabbis, die von einem anderen Vater abstammen. Elazar ben sowieso, ben sowieso.
Ja.
Die Frage stellt sich jetzt, welcher Elazar das war.
Also, ich erinnere mich gerade jetzt nicht an den Namen seines Vaters. Ich bin jetzt erkrankt, es tut mir leid, ich denke halb so schnell wie normal. Aber was ich Ihnen sagen kann, Rabbi Elazar, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der Richtige, ist er lebte zur Zeit von Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan war für das israelische Judentum, das Erzisraeli-Judentum, das Äquivalent von dem Amora, der Rav heißt, für das babylonische Judentum. Rav und Shmuel waren eigentlich die erste Generation der Amoraim in Babylonien, in jüdischen Babylon, das heißt in Persien.
Es gibt doch noch einen Rav und Shmuel, das waren die letzten überhaupt Amora.
Nein. Rav und Shmuel waren die ersten.
Aber es gibt noch einen Rav, es gibt einen Rabba.
Rabba ist eine andere Geschichte.
Aber es gibt mehrere Rav und Shmuel. Es gibt
Rav ist eine Person.
Ja, ja.
Er lebte, er hatte eine Verbindung, er hatte ja in Israel gelernt, er zog dann nach Babylonien. Er hat dort eigentlich das formelle Tora-Lernen sehr gestärkt. Der Talmud im Traktat Gittin sagt, dass sich die ganze Lage in jüdischen Babylonien geändert hat, mit der Ati Rav le Babel, von wenn Rav nach Babylonien angekommen ist.
Bedeutet der Name Elazar etwas Bestimmtes?
Ja, Gott hilft, Gott Hilfer, ja, Gott hat geholfen, ja, so etwas.
Das klingt so wunderschön in den Ohren.
Ja, ja, die ersten zwei Buchstaben kommen von dem Namen Gottes Kel, ja, also ein sogenannter Theoporifik, und die letzten drei Buchstaben, Azar von Ezra, Hilfe. Hilfe oder so, ja. Gut. Und der zitiert dann, er spricht dann auf eine Art und Weise, wie es unter den eretz-israelischen Juden auch üblich ist. Darum sagt, macht er diesen Wortspiel zwischen Amal und Amad. Um mal zu sagen, jener Bet-El ist nicht geworden, was es sein müsste. Jetzt, wir können theorisieren, was das bedeuten soll. Was denkt ihr, was denken Sie jetzt von dieser Sache? Warum, sagt der Midrash hier, es sollte Bet-El sein, es wurde aber Bet-Aven. Was will der Midrash damit sagen? Es gibt ja keine, gerade jetzt liegt noch keine konkrete Geschichte vor.
Genau.
Also was sagen Sie?
Bezieht immer auf die Zukunft, es liegt ja noch keine Geschichte vor.
Ja, weil es vielleicht Abraham hat was gemacht, das sie nicht machen sollte, oder dass die sein nicht die gleiche Heiligkeit wie sein soll.
Ach so, was war ein Bet? Oder? Was war denn ein Bet?
Ja, immer.
Was war denn ein Bet? Was war denn ein Bet?
Nun, bitte geben Sie doch mögliche, was denken Sie?
Was ist denn stattgefunden, Bet?
Nun, ich lasse Sie jetzt theorisieren, ich werde meine Antwort später geben.
Ich weiß nicht, wie genau was stattgefunden.
Bitte. Was denken Sie vielleicht? Haben Sie einen Vorschlag? Nicht. Mein Vorschlag ist nicht besser als der Vorschlag von jedem anderen, ja? Gut, ich habe den Midrash vorgelesen, also ein bisschen weiter, aber das reicht doch nicht, um eine definitive Antwort hier zu geben.
Das lässt mich daran denken, dass zuerst hieß der Abraham Abraham, dann hat sich das geändert, dann hieß er Abraham. Es könnte auch seinen Hintergrund, einen ähnlichen geben oder gegeben haben. Etwas Fundamentales scheint sich verändert zu haben. Ich weiß nicht, ob örtlich oder...
Da war doch dieses, Jakob.
Also, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich werde ganz ehrlich sagen, das sind Möglichkeiten, die nicht, also die stützen, die kommen aus meinem hohen Bauch. Ich habe den Midrash gelernt, aber sonst habe ich das nicht in den Kommentaren gesehen. Aber die Frage, es gibt hier ein paar Fragen. Die erste Frage, Bet-El ist ja ein sehr schöner Name. Warum heißt es Bet-El?
Das Haus Gottes. Ach, dort hat er doch die Gäste empfangen, die drei Maluche.
Nein.
Ah, das war nicht das. Bet-El war mit Jakob, Israel, dort ist er dort.
Das stimmt. Jetzt, warum heißt es Bet-El, jetzt an diesem Zeitpunkt? Wir wissen es nicht, wir können zwei Theorien vorschlagen. Ja? Entweder hieß es schon so, wenn Abraham kam, oder hieß es noch nicht so, wenn Abraham kam.
Es hieß schon so, der Kanaaniter war da.
Wir lesen, die erste Generation, die Torah gelesen haben, lebte 400 Jahre später. Ja? Es wurde mehr als 400 Jahre später. Nach dem Auszug aus Ägypten und die 40 Jahre in der Wüste, am Ende des Lebens von Mosche, schreibt er den Sefer Torah. Das heißt, eigentlich müsste es verständlich sein für die Leute damals. Es ist eigentlich nicht so interessant für jene Generation, wie die Stadt geheißen hat, wenn Abraham gekommen ist. Es gibt sogar eine Aussage in der Torah in Bezug auf eine Bethel. Ve'ulam Luz Shemair Larishona, aber Luz war der ursprüngliche Name dieses Ortes. Und deshalb haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Entweder hieß die Stadt bereits Bethel, als Abraham angekommen ist. Oder viel später hieß sie Bethel und es war zur Identifikation notiert. Oder Abraham hat dort Bethel gegründet. Er hat es Bethel genannt. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit.
Genau, wer soll es anders
machen? Denn der Midrash sagt eigentlich in diesem Fall, es war geplant als Bethel, es war geplant als Haus Gottes, es war geplant als Ort, aus der Abraham viel Gottesbewusstsein verbreiten wird, aber es hat gescheitert. Abraham ist ja auch nicht geblieben. Er ist dort nicht geblieben.
Was? Bei uns wird immer wieder gestartet, was der Gott wollte. Ja?
Aber doch. Scheitern gehört zum Erfolg. Erfolg kommt nicht direkt. Ja?
Ja, okay.
Eine Lotterie ist so eine Ausnahme. Ja? Wobei die übergroße Mehrheit gewinnt die Lotterie nicht. Aber eine Lotterie, das ist so, man kann plötzlich Erfolg haben.
Ich denke, das Casino gewinnt immer.
Das Casino gewinnt, das stimmt. Aber das Casino gewinnt, nachdem, dass sie vieles ausprobiert haben, früher, noch vor, dass sie ein Casino gebaut haben. Avram versucht, aus Bethel etwas zu machen, nach dieser Möglichkeit. Es heißt, er zog weg von dort, ja, von da rückte er weiter, vor ins Gebirge, östlich von Bethel, und schlug sein Zelt auf zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten, und er baute dort dem Ewigen einen Altar und verkündete den Namen des Ewigen. Abraham ist eigentlich nicht nur eine Erfolgsgeschichte, aber auch eine Erfolgsgeschichte, die wächst nach einem bestimmten Misserfolg. Das werden wir noch viel mehr sehen, wie wir uns weiter vertiefen in den Midrash in den kommenden Wochen. Aber eigentlich gibt es hier ein riesiges Misserfolg. Anfänglich versucht Abraham, Menschen zum Monotheismus zu bekehren. Das hat der Midrash gerade gesagt, das haben wir letzte Woche gesehen. Ja, Abraham versucht eigentlich, Anhänger zu gewinnen. Er bekehrt Leuten zum Monotheismus. Er verkündet den Namen Gottes, wie wir gerade gesehen haben. Ja? Und wenn der Midrash sagt, dass Abraham und Sarai Leuten in Haran bereits zum Monotheismus bekehrt haben, tut der Midrash lediglich den ganzen Abschnitt in der Torah auf einmal lesen. Sie sehen hier gibt es ein P, ja, ein paar, und es ist offen bis zu Ende der Zeile. Hier gibt es auch ein P, und das heißt, dass das eigentlich eine Einheit ist. Ja? In der deutschen Übersetzung sieht man das nicht so, aber das ist eigentlich eine Einheit. Pei und Pei. Das heißt eine Parasha Ptucha, ein offener Paragraph. Offen hier heißt, eine große Unterbrechung kommt nach dem letzten Paragraph. Und das heißt, mit dem nächsten fangen wir wahrscheinlich etwas Neues an. Hallo. Hier und hier. Seite 21. Ja, ja, immer wieder. Und dann tut der Midrash das Ganze gleichlesen und merkt, dass Abraham verkündet hat den Namen Gottes. Und sagt der Midrash wahrscheinlich, also wenn dem so ist, wahrscheinlich ist das nicht nur an diesem Zeitpunkt, sondern auch früher. Er war es schon gewohnt. Und deshalb erklärt der Midrash, Veta Nefesh Shasuva Haran und die Seele, die sie in Haran gemacht haben, als das Proselytisieren von Leuten zum Monotheismus. Aber schlussendlich, von wo kommt der Ruhm Avrams? Kommt der Ruhm Avrams von den Leuten, die er damals Nein. zum Monotheismus bekehrt hat?
Nein, sondern weil er den Monotheismus entschaut. Also die Glauben
Nein. der Mönche. Wer sind die Leute, die Avram ruhmreich gemacht haben? Sind es diese Leute, die er damals zum Monotheismus bekehrt hat?
Nein.
Nein, es sind seine Nachkommen. Yitzhak, Jakob, die 12 Stämme und so weiter. Und wie wir sehen werden, findet der Midrash verschiedene Anhangspunkte, Anknüpfungspunkte, die darauf hinweisen, dass dieses Projekt gescheitert hat. Die Welt war noch nicht bereit für einen richtigen Monotheismus. Und deshalb ist das eigentlich etwas, das gescheitert hat. Ich wundere mich, ob nicht das die Sache ist, die vom Midrash hier gelehrt werden wird, nämlich Avram gründete Bethel, ja, oder engagierte sich in Bethel, aber schließlich ist es nicht dazu geblieben. Als Avram wegzog, wurde es Bet-Aven, Haus der Unrecht, der Ungerechtigkeit, aber des Unrechtes. Es wurde kein Erfolg. Es gibt eigentlich in den Kommentatoren gibt es diese Frage, was ist geschehen schlussendlich mit den Proselyten von Avram und Sarai? Und das ist nicht im Midrash, das sind viel, viel spätere Kommentatoren. Und da gibt es eigentlich zwei Meinungen. Nach einer Meinung wurden sie nachher weiter betreut von Yitzhak und vielleicht später von Jakob. Und nach einer anderen Meinung sind sie mit der Tod von Avram alle verschwunden. Ja? Das sind zwei Auffassungen. Und diese Erklärung im Midrash würde gut passen mit der Auffassung, dass dieses Proselytismus nicht seine Kraft gehalten hat. Tun wir jetzt ein bisschen weiterlesen. Noch eine süße Zeile. Zweite Zeile, zweitletztes Wort der rechten Spalte. Vayet Aholo, und er hat sein Zelt aufgestellt, er schlug sein Zelt auf. Aholo, wenn man das in Hebräisch betrachtet, Aholo sollte normalerweise mit einem Wav am Ende sein. Für possessiv dritte Person, Singular, männlich. Aber es heißt nicht Aholo mit Oholo mit Vav, sondern Oholo mit He. Und He ist für eigentlich ist weiblich konjugiert. Warum soll es weiblich sein? Wenn es seine ist, dann muss es ein Vav sein, männlich. Und darum sagt der Midrash Vayet Aholo, Aholo Ktive, es steht mit einem He, Aholah eigentlich, ja. Melamed, das lehrt uns, Shenata Oel Sarat Achila. Erstens hat er das Zelt von Sarah aufgeschlagen und erst dann sein eigenes Zelt. Übrigens, normalerweise tun Menschen ja, also ein Paar hat ein Zelt für beide zusammen. Wo findet man das Begriff von den Les Appartements du Roi et Les Appartements de la Reine? Wo findet man die Wohnungen des Mannes und der Frau? Eben wie ich das in Französisch gesagt habe, bei Könige. Und das zeigt auch eigentlich, wie man Avram einschätzt. Und das stimmt auch so. Gott hat ihm versprochen, er wird einen großen Ruf haben, sehr effektiv sein. Und tatsächlich gibt es später einen Krieg. Und es gelingt Avram, gegen vier Weltmächte, vier Großmächte zu kämpfen und sie zu besiegen. Die Könige der Region kommen zu Avram und bedanken sich bei ihm, wie man das bei einem Überkönig tut. Paro, der möchte mit Avram verwandt sein, möchte deshalb seine, in Anführungszeichen, Schwester, die eigentlich seine Frau ist, heiraten. Avimelech, ja, will auch mit der Familie von Avram zu tun haben. Zweimal gibt es das sogar. Einmal mit Abraham und einmal mit Yitzhak. Und man sieht, dass die Familie von Abraham eine sehr wichtige, bedeutende Familie ist. Und es ist passend auch, sich Abraham also so vorzustellen, wie, also in solchen Worten, wie man das mit Könige tut. Aber außerdem gibt es vielleicht hier auch noch einen Hinweis auf die Lebeweise, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Auch Archäologen haben entdeckt, dass es eine typische Bauweise gibt in Israel, eine jüdische Bauweise. Das ist eine der Zeichen, der sehr bedeutende Zeichen, dass eine Siedlung eine jüdische Siedlung ist und nicht eine kananitische Siedlung. Dieses sogenannte Vierzimmerhaus. Was heißt Vierzimmerhaus? Es gibt drei lange Zimmer, man kommt von vorne rein, hat man drei parallele Zimmer. Und wenn man durch dieses mittlere Zimmer geht, so ein Gang, dann kommt man zu einem vierten Zimmer, der in der Breite ist. Und die Frage, die sich die Archäologen stellen, ist, warum ist dieses Design, diese Architektur typisch jüdisch? Warum haben Juden ausgerechnet das gewollt? Also, man spricht da mal von Israeliten, es sind nicht nur Juden, sondern auch Rubeniter und Shimoniter und Gaditer und Ascheriten und so weiter, ja, alle für 12 Stämme. Warum lieben sie dieses Modellhaus so sehr? Und eine der Theorien ist, dass das zusammenhängt mit den Gesetzen von körperlicher Tum'a und Tahara, körperliche Reinheit und Unreinheit. Und damit Leuten, wenn sie körperlich unrein sind, sich zurückziehen können, gibt es Zimmer, die außerhalb des allgemeinen Verkehrs sind. Das ist nur eine Theorie. Nichts hat man gefunden, das geschrieben ist, das das bestätigen würde, mindestens nicht, insoweit ich das weiß. Aber ich glaube, das wäre revolutionär, wenn man das finden würde. Also es bleibt eine Theorie. Aber eine interessante Theorie im Lichte von dem, was wir hier sehen, dass Sarai ein eigenes Zelt hatte. Vielleicht hat sie ebenfalls so ein eigenes Zelt gehabt, wie ihre Nachkommen später das tun würden, mit den separaten Zimmern, die jemanden erlauben, um sich zurückzuziehen. Und schlussendlich muss ich auch sagen, der Midrash spielt auch damit, dass Sarai auch in einem gewissen Sinne die Gesetze der Reinheit der Familie, Tarat HaMishpacha, also das zu tun hat mit den monatlichen Perioden der Frau, das auch eingehalten hat. Und das tönt alles sehr, sehr fantastisch, bis man eigentlich merkt, dass es archäologische Unterstützung für diese Gedanken gibt. Zwar trennen noch immer ein paar Jahrhunderte zwischen Avram und Sarai einerseits und diese Häuser andererseits, mindestens 400 Jahre, aber immerhin ist es eine Differenz, die viel kleiner ist, als man sonst gedacht hätte. Und es ist also möglich, dass wir hier im Midrash etwas sehen. Ich kann nicht mehr sagen, es ist nicht mehr als eine Spekulation, aber das, was man hier sieht, dass das eigentlich die Lebensart widerspiegelt, wie sie damals gelebt haben. Okay, das war es für den Midrash Shio heute. Wenn ich die Seiten wieder einsammeln darf für nächstes Mal, wäre das ganz gut.